Hallo Frau Berger.
Hallo.
Wie verändert ein Schadstoff, eine Schadwirkung das Klima?
Zuallererst, die Treibhausgase, die Sie ansprechen, sind per se keine Schadstoffe. Sie sind kein Gift oder ähnliches, sondern sie haben besondere Eigenschaften. Zum Beispiel sind Treibhausgase sehr langlebig. Sie haben eine lange Verweildauer in der Atmosphäre. Haben sie sich erst einmal in der Atmosphäre angesammelt, bleiben sie dort zum Teil über 100 Jahre. Und diese Gase haben noch besondere Eigenschaften. Zum Beispiel lassen sie Sonnenstrahlung relativ ungehindert durch und nehmen aber im Gegenzug die erwärmte Wärmestrahlung von der Erdoberfläche auf. Anschließend geben diese Gase, die Moleküle, die Wärmestrahlung wieder ab und es kommt zu einer thermischen Gegenstrahlung. Das ist den Naturgesetzen folgend, also auch dem Energieerhaltungssatz folgend, der natürliche Treibhauseffekt. Das ist jetzt aber hier natürlich sehr kurz und sehr vereinfacht dargestellt. Es handelt sich nicht um einen Schadstoff oder eine Schadwirkung, denn die Wirkung dieses natürlichen Treibhauseffektes ist erheblich und auch unglaublich wichtig. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt und ohne diese natürlicherweise vorkommenden Treibhausgase wäre ein Leben auf unserem Planeten gar nicht möglich. Statt der aktuellen ungefähr 15 Grad bodennaher Mitteltemperatur hätten wir minus 18 Grad auf der Erde und die Erde wäre vereist. Das heißt, dieser natürliche Treibhauseffekt sichert unser Leben auf der Erde.
Wie verändert dann die Menschheit mit den von ihr produzierten Schadstoffen, Schadwirkungen das Klima?
Zu dem eben beschriebenen natürlichen Treibhauseffekt kommen eben jetzt seit der Industrialisierung die Treibhausgase hinzu, die vom Menschen produziert und ausgestoßen werden. Das heißt, man hat also zu dem natürlichen Treibhauseffekt auch noch den anthropogenen Treibhauseffekt. Und während beim natürlichen Treibhauseffekt Wasserdampf die wichtigste Rolle spielt, ist es beim anthropogenen Treibhauseffekt, sind es eben die Treibhausgase, die zum Teil auch nicht natürlich vorkommen.
Ja, und was stellen diese nicht natürlichen Stoffe nun mit dem Klima an?
Während sich beim natürlichen Treibhauseffekt eine Balance einstellt, haben wir jetzt hier eben einen zusätzlichen Treibhauseffekt, der dazu führt, dass sich die Temperatur auf der Erde erhöht. Also diese Imbalance, die durch diese zusätzlichen Treibhausgase in der Atmosphäre entstehen, wird ausgeglichen durch eine Erhöhung der Temperatur. Im Normalfall hätten wir sonst ein stabiles Klima, was wir aber jetzt durch den anthropogenen Anteil eben nicht haben, sondern wir haben ein sich veränderndes Klima.
Heißt das jetzt, die von der Menschheit verursachten Schadstoffe, Schadwirkungen behindern das Sonnenlicht so, dass sich das Klima hier erwärmt?
Die Treibhausgase, die sich in der Atmosphäre ansammeln, sind im Prinzip wie eine Art Mantel um die Erde drumherum gespannt. Und sie verhindern, dass die langstrahlige Wärmestrahlung wieder direkt in die Atmosphäre, in den Weltraum abgestrahlt wird, sondern ein Teil wird eben im System gehalten. Und dadurch, durch diese zusätzliche Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes, durch die anthropogenen Emissionen, wird diese zusätzliche Erwärmung, diese Änderung des Klimas hervorgerufen. Ja, also der Mensch hat dort einen wichtigen Anteil am aktuell nachweisbaren Klimawandel.
Welche gasförmigen Hauptschadstoffe sind vorhanden?
Beim natürlich vorkommenden Treibhauseffekt ist es vor allem Wasserdampf. Wasserdampf spielt dort die wichtigste Rolle. Aber seit der Industrialisierung sind es vor allem Treibhausgase, die in die Atmosphäre emittiert werden, die vom Menschen verursacht werden. Da zählt zum Beispiel Kohlendioxid, also CO2, dazu und CO2 ist auch der Hauptverursacher. Kohlendioxid kommt vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger vor, also wenn wir Kohle, Erdöl oder Erdgas verbrennen und die Quellen sind vor allem die Strom- und Wärmeerzeugung, der Haushalt und der Verkehr und die industrielle Produktion. Als weiteres Gas zählen wir zu den Treibhausgasen Methan, CH4. Und dieses Gas entsteht immer dort, wo organisches Material unter Luftausschuss abgebaut wird. Also in Deutschland vor allem, in der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere auch bei der Massentierhaltung. Eine weitere Quelle wären Klärwerke oder Mülldeponien. International gesehen sind es auch große Staudämme. Dann als weiteres Gas, als weiteres Treibhausgas ist Lachgas, N2O, zu identifizieren. Es gelangt vor allem über stickstoffhaltige Dünger und die Massentierhaltung in die Atmosphäre. Es entsteht immer dort, wo Mikroorganismen stickstoffhaltige Verbindungen im Boden abbauen. In der Industrie entsteht es vor allem bei chemischen Prozessen, zum Beispiel bei der Düngemittelproduktion oder in der Kunststoffindustrie. Und dann gibt es noch die Gruppe der F-Gase. Das sind fluorierte Kohlenwasserstoffverbindungen. Und im Vergleich zu den anderen genannten kommen diese nicht natürlich vor. F-Gase werden produziert, zum Beispiel als Treibgas, als Kühlmittel, als Löschmittel oder auch als Bestandteil von Schallschutzscheiben.
Gibt es noch Schadstoffe und Schadwirkungen in anderer Form, die relevant zu einer negativen Klimaveränderung beitragen?
Da ist vor allem Ruß ein Vertreter. Ruß tritt vor allem bei unvollständigen Verbrennungsvorgängen auf und ist eben ein unerwünschtes Beiprodukt. Und wenn sich Ruß zum Beispiel auf Schnee oder Eisflächen absetzt, dann trägt Ruß, was eben in der Form jetzt kein Gas, sondern ein Feststoff ist, zur atmosphärischen Erwärmung bei, aber eben auch, es steigert die Schmelzrate. Allerdings muss man sagen, ist Ruß insbesondere ein Problem für die menschliche Gesundheit und ist daher besonders unter dem Aspekt der Luftreinhaltung zu betrachten. Aber es hat eben auch eine negative Klimawirkung. Ein weiterer Stoff sind Aerosole, also kleinste Partikel. Wenn die in die Atmosphäre gelangen, dann können sie zur Wolkenbildung beitragen. Sie sind dann Kondensationskerne zur Wolkenbildung. Allerdings muss man an der Stelle sagen, dass der Klimaeffekt von Wolken ein Wissenschaftsfeld ist mit großen Unsicherheiten. Also ob die Klimawirkung einer Wolke positiv oder negativ ist, hängt von ganz vielen Faktoren ab und kann daher nicht per se einer Kategorie zugeordnet werden.
Könnte ein Schadstoff eine Schadwirkung aus illegaler Müllverbrennung hier irgendwo auf unserem Planeten zu einer negativen Klimaveränderung beitragen?
Das Verbrennen von fossilen Energieträgern oder auch Stoffen und in dem Fall, wenn es jetzt zum Beispiel auch die Verbrennung von Plastik oder ähnlichem ist, dann werden dort Emissionen freigesetzt und die haben dann natürlich auch eine Negativwirkung, definitiv. Und gerade deshalb ist ja auch der Bereich des Abfalls, der Entsorgung, der Vermeidung von Abfällen ein großes Thema, auch aus Klimaschutzsicht.
Welcher Schadstoff, welche Schadwirkung wäre für eine eventuelle positive Klimaveränderung als erstes dringend zu reduzieren, zu beseitigen?
Der Hauptverursacher des anthropogenen Treibhauseffektes ist Kohlendioxid. Aber generell gilt, und das müssen wir uns ganz klar machen, wir müssen uns allen vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen widmen. Denn mit dem Klimaabkommen von Paris, was wir 2015 beschlossen haben und 2016 in Kraft getreten ist, haben sich alle Staaten der Welt dazu bekannt, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, also nach 2050, treibhausgasneutral zu werden. Das bedeutet, dass wir nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie wir zum Beispiel auch in den Wäldern speichern können. Und das schließt eben alle Treibhausgase ein und auch nicht nur CO2, sondern alle Treibhausgase. Aber die Frage stellt sich, warum eigentlich überhaupt Treibhausgasneutralität? Dahinter steht das Ziel, unser Klimasystem zu stabilisieren. Die Staatengemeinschaft hat deshalb eben beschlossen, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen im Vergleich zu vorindustriellen Werten. Es sollen darüber hinaus auch Anstrengungen unternommen werden, den Anstieg bei 1,5 Grad zu stoppen. Und wenn wir das eben nicht schaffen, also es nicht schaffen, das Klimasystem der Erde zu stabilisieren, wenn das Klima sich also unkontrolliert weiter erwärmt und verändert, dann wird es irgendwann einen Zustand erlangen, den es nicht mehr zu kontrollieren vermag. Also wir werden nicht mehr in der Lage sein, dieses dann zu kontrollieren. Und dann drohen sogenannte Kipppunkte einzutreten.
Was ist ein Kipppunkt?
Kipppunkte sind Elemente des Klimasystems, die bei bestimmten Bedingungen drohen eben, wie es der Name sagt, zu kippen. Sie wechseln ihren Zustand, also diese Elemente wechseln ihren Zustand und sind dann nicht mehr umkehrbar. Ein Beispiel sind die Eisschilde, die völlig verschwinden würden. Es wäre aber auch möglich, dass die Meeresströmung zum Erliegen kommt. Und ein weiteres Beispiel sind die Permafrostböden in Sibirien oder auch in Nordamerika. Knapp ein Viertel dieser Landfläche der Erde ist dauergefroren, also Permafrost. Und unter diesem Boden ist ungefähr doppelt so viel Kohlenstoff eingeschlossen, wie sich derzeit in der Atmosphäre befindet. Geht der Klimawandel ungebremst weiter voran, taut der Permafrostboden auf und es wird Kohlenstoff, welcher jetzt eben in diesen Permafrostböden gespeichert ist, als Treibhausgas frei. Und wir könnten als Menschen da jetzt nichts mehr gegen unternehmen. Es ist einfach ein Element, wenn das kippt, ist es nicht mehr umkehrbar und es hat drastische Folgen. Wenn dieser Kohlenstoff, dieser gebundene Kohlenstoff in den Permafrostböden dann in die Atmosphäre gelangt, würde sich der Klimawandel selbst nochmal deutlich beschleunigen und wäre dann auch nicht mehr rückgängig zu machen oder zu stabilisieren. Allerdings muss man sagen, das Klimasystem ist hochkomplex und es kann nicht vorhergesagt werden, wann diese Kippelemente tatsächlich zu kippen drohen. Aber genau deshalb ist es umso wichtiger, den Temperaturanstieg so weit wie möglich zu begrenzen, damit das Klimasystem eben noch in der Lage ist, sich zu stabilisieren.
Wie viel Kippelemente gibt es pauschal?
In der Wissenschaft werden 16 Kippelemente, Kipppunkte diskutiert, die in verschiedenen Gruppen zusammenzufassen sind. Also es gibt einmal den ganzen Bereich um die Eiskörper, dann gibt es den Bereich des Strömungssystems, also sowohl der Ozeanströme und auch der Windströme und die Frage der Ökosysteme, also auch wann eben zum Beispiel die Korallenriffe irreversibel geschädigt sind. Also diese Kipppunkte machen einfach deutlich, wenn die eintreten, dann ist ein Leben auf der Erde eben extremst gefährdet.
Viel Abfall in verschiedener Form findet sich an Land sowie im Wasser. Und am Ende zentriert sich das Ganze an irgendeiner Stelle, wie beispielsweise im Ozean. Wirkt sich diese Vermüllung auf das Klima aus?
Plastikmüll im Meer ist ein großes und dringendes Problem, aber weniger aus Klimasicht. Sicherlich haben Verschattungseffekte, Zersetzung und Ablagerung eine Wirkung, aber im Verhältnis zu den großen Bereichen, also die Verbrennung fossiler Energieträger oder Entwaldung, ist dieser Effekt nicht bedeutend. Allerdings sind die Ozeane ein entscheidender Teil unseres Klimasystems. In den Meeren wird der größte Teil des CO2 gespeichert. Das darf man nicht vergessen. Und deshalb sind uns die Meere so wichtig. Sie sind die wichtigste Kohlenstoffsenke im Klimasystem. Und deshalb ist es auch aus Sicht des Umweltbundesamtes von großer Bedeutung, unsere Ozeane zu schützen und ihre Funktionen intakt zu halten.
Wie könnte die Menschheit in der Zukunft durch die Produktentwicklung und durch das eigene Verhalten zu der Vermeidung von Schadstoff-Schadwirkung beitragen?
Das Thema Umweltschutz ist in der Produktentwicklung schon an vielen Stellen angekommen. Zum Beispiel zeichnet der Blaue Engel Produkte und auch Dienstleistungen aus, die im Vergleich zu konventionellen Produkten umweltfreundlicher sind. Was die Konsumentenseite angeht, also uns Verbraucher, wir können jeden Tag einen Beitrag zum Umwelt- und zum Klimaschutz leisten. Wo kommen die Lebensmittel her, die wir einkaufen? Müssen es Erdbeeren im Winter sein, die lange und aufwendige Transportwege mit sich bringen? Daher ein Beispiel, saisonale und regionale Produkte zu kaufen, ist ein individueller Beitrag zum alltäglichen Klimaschutz. Aber auch unsere Lebensstile spielen eine Rolle. Unser Mobilitätsverhalten zum Beispiel. Nutze ich für kurze Strecken das Auto oder laufe ich oder nutze auch das Fahrrad? Fahre ich in Fahrgemeinschaften zur Arbeit? Nutze ich öffentliche Verkehrsmittel? Fliege ich weite Strecken in den Urlaub oder kann es auch mal der Harz sein? All solche Lebensstilfragen spielen natürlich auch eine Rolle. Wir können also mit unserem alltäglichen Konsumverhalten und unserem Lebensstil das Klima auch mit beeinflussen. Generell ist es aber eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Alle Bereiche von der Industrie über den Verkehr, über unser eigenes individuelles Verhalten und gemeinsam diesen Weg zum globalen Klimaschutz zu gehen. Das ist jetzt die Herausforderung der kommenden Jahre und muss ambitioniert angegangen werden.
Frau Berger, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse.